Tatsächlich ist es so, dass die sozialen Medien uns wirklich geholfen haben, dass immer mehr Patientinnen gesagt haben, ja, ich habe das ja auch, stimmt. Und meine Oma und meine Mutter, die sehen genauso aus, die hatten das ja auch. Und deswegen sehen wir heutzutage viel, viel jüngere Frauen, viel jüngere Patientinnen, als wir es noch vor 10, 15 Jahren gesehen haben.
Oben eigentlich schlank, ab der Hüfte eher breit, so erlebt man Kelly Clarkson, Alicia Keys, Mischa Barton und Nelly Furtado. Eine Figur wie eine Sanduhr, aber eigentlich irgendwie zu viel davon. Eine Figur, die viele Betroffene sehr belastet, psychisch, aber auch körperlich. Auch, weil mit diesem sogenannten Lipödem Schmerzen verbunden sind. Heute begrüße ich eine Expertin aus München, die sich damit auskennt. Dr. Anna-Theresa Lipp ist Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie, Ernährungsmedizinerin und Praxisinhaberin von Panthea. Und sie hat zum Thema das Buch geschrieben, Diagnose Lipödem. Hallo Anna, sehr schön, dass du da bist.
Hallo Annette, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Danke auch, dass du ein Gespräch möglich machst, denn du bist hochschwanger. Weiß gar nicht, ob wir das erwähnen sollen.
Klar, alles gut.
Auch eine wichtige Zeit, wenn es ums Lipödem geht, glaube ich, denn das kommt immer besonders zum Tragen, wenn es um Hormone geht, die im Spiel sind. Ja, wie viele Frauen sind denn eigentlich betroffen von dem Lipödem?
Also die Dunkelziffer ist sicher höher. Es ist ja immer die Frage, wie viel wurden diagnostiziert, was wissen wir, wie ist die Wissenschaft, und die ist eben lange Zeit vernachlässigt worden beim Lipödem. Und tatsächlich geht man eben immer so von circa 10% der weiblichen Bevölkerung aus. Es gibt auch Männer, die betroffen sind tatsächlich. Und ja, du hast es schon eingangs erwähnt, in den Zeiten des hormonellen Umschwungs, das heißt in der Pubertät, in der Schwangerschaft oder auch in den Wechseljahren oder der Perimenopause, da kann es eben diese Schübe geben. Und wie schauen so Schübe aus? Das ist tatsächlich, kann man sich das vorstellen, dass man einfach eine Zunahme hat im Fettgewebe, an vor allem den Extremitäten oder der Hüfte. Und die ist aber auch schmerzhaft, mit Schmerzen verbunden, mit Wassereinlagerungen, mit blauen Flecken und so weiter. Erzähle ich dir später gerne mehr.
Was ist denn der Unterschied zur Adipositas? Das wissen viele wahrscheinlich nicht.
Das ist der allerwichtigste Unterschied, weil tatsächlich habe ich ja in meiner Praxis sehr, sehr viele Patientinnen, die Lipödem haben, aber keine Adipositas, aber auch Patientinnen, die beides haben. So, und wie unterscheidet man das? Bei der Adipositas, das bedeutet einfach Fettleibigkeit. Die kann fast jeden treffen, wenn man es drauf anlegt, sage ich mal so. Da ist es so, dass man einfach generell, sagt man, overall zunimmt, ja, also über den ganzen Körper verteilt. Manche neigen natürlich zu einer bestimmten Fettverteilung, also am Bauch mehr oder an der Hüfte mehr oder im Gesicht mehr oder an den Armen. Aber beim Lipödem ist es tatsächlich so, dass es eben dieses klassische, wie eingangs von dir erwähnte, Muster gibt. Ja, dass im Endeffekt man eine sehr schlanke Taille oft hat und die Hüften dann sehr ausladend werden und es auch oftmals gar keine Kniescheiben mehr gibt. Also man hat so verstrichene Knie, man hat gar keine Knöchel mehr. Es gibt mal den liebevollen Ausdruck Wöchel. Also Wade geht in den Knöchel über und ist dann Wöchel. Und das sind Zeichen, die Patientinnen sind nicht dick, die sind nicht übergewichtig. Die haben für ihre Körpergröße einen normalen BMI und haben aber tatsächlich eben diese Problemzonen. Und mit denen kämpfen die auch, seit die junge Mädchen sind. Also seit die 15, 16, 17 sind. Das ist etwas, wo man eben sagt, diese Fettverteilungsstörung, das ist ganz charakteristisch. Aber vor allem, was macht den Unterschied, wenn ich jetzt einfach nur 10 Kilo mehr habe oder zunehme als sonst? Es ist tatsächlich der Unterschied, dass es nicht schmerzhaft ist, eine Adipositas, und ein Lipödem schon.
Also welche Beschwerden gibt es da? Was fällt Betroffenen vor allem schwer?
Also was ihnen schwerfällt, ist mal abgesehen davon, dass man das lange Zeit ja selber total ignoriert. Also das Lipödem wird ja oftmals auch von den Betroffenen sehr spät erkannt, weil gerade früher gab es auch nie kein Internet, es gab keine Bilder, es gab kein Instagram, kein Social Media, wo ich mich vergleichen konnte. Das ist sicher Fluch und Segen zugleich, dieses ganze Vergleichen. Aber tatsächlich ist es so, dass die sozialen Medien uns wirklich geholfen haben, dass immer mehr Patientinnen gesagt haben, ja, ich habe das ja auch, stimmt. Und meine Oma und meine Mutter, die sehen genauso aus, die hatten das ja auch. Und deswegen sehen wir heutzutage viel, viel jüngere Frauen, viel jüngere Patientinnen, als wir es noch vor 10, 15 Jahren gesehen haben. Und das ist eigentlich wirklich ein Segen. Von den Beschwerden her ist es so, dass die Patientinnen kommen und sagen, Also im Sommer schwellen meine Beine extremst an. Ich habe aber keine Venenerkrankung. Ich habe das schon alles ausgeschlossen. Mir tun die Beine weh, vor allem auch abends. Und ich muss mich dann hinlegen. Ich kann seit Jahren keine kurzen Sachen mehr tragen, weil das einfach komisch aussieht. Ich kann keine Sandalen mehr zukriegen. Also es ist ein Teil, diese Schwellungsneigung, dieses Ödem sicherlich auch dabei vom Lipödem, obwohl es ja kein richtiges ist. Also es gibt ja verschiedene Ödemarten, aber das ist eine Schwellung, die einfach durchs Fettgewebe und durch die Lymphe, die dann konsekutiv abgedrückt wird, ausgelöst wird. Ja, und das ist eigentlich so das Hauptding, womit die kommen. Und dann sagen sie natürlich, ich nehme an den Beinen überhaupt nicht ab, egal wie dünn ich bin. Auch wenn ich oben Kleidergröße XXS habe, habe ich unten Hosengröße M oder L. Und das ist tatsächlich so das Erste, was auffällt. Und was auch auffällt, ist, dass die Patientinnen eigentlich sonst sehr gesund sind. Also ich habe mal eine Studie gemacht 2017 und habe da über 200 Patientinnen untersucht mit Lipödem. Die haben bis auf ein paar Allergien und Depressionsneigungen, aber da weiß man dann auch, warum. Das ist tatsächlich eine Erkrankung, die nicht so vergesellschaftet ist mit vielen Nebenerkrankungen, wie man denkt. Also die Patientinnen treiben Sport, die sind gesund, die haben keinen Bluthochdruck, die haben meistens auch keinen Diabetes. Also die sind in der Regel sehr gesund und haben einfach diese Fettverteilungsstörung geerbt.
Interessant, ja. Aber sie leiden eben sehr unter den Blicken wahrscheinlich auch oder auch den eigenen Blicken, weil man natürlich merkt, ich sehe von den Proportionen eigentlich nicht so aus, wie es sein sollte. Andere Menschen verurteilen mich, beurteilen mich. Und eben dieses Hauptkriterium, was ich gar nicht so wusste, die sind ja die Schmerzen, nicht wahr?
Genau. Das ist ein Druckschmerz.
Ja.
Weil viele, die kein Lipödem haben, fragen, wie kann ich mir denn das vorstellen? Und dadurch, dass wir eben leider noch keinen Bluttest haben, wie es jetzt beim Diabetes zum Beispiel ist, bei der Zuckerkrankheit, da kann ich Blut abnehmen beim Patienten, dann kann ich das ins Labor schicken, dann kommt der Test zurück, dann heißt es, ja, sie haben es oder sie haben es nicht. Und dann kann man die Therapie einleiten oder auch nicht. Aber beim Lipödem ist es leider noch nicht der Fall. An dem forschen wir seit 10 Jahren. Dass wir einfach irgendwann eine Gewebeprobe, das geht schon, also eine Gewebeprobe können wir erkennen, ob der Patient Lipödem hat oder nicht. Aber das ist natürlich sehr, sehr aufwendig und ist forschungsexperimentell. Das ist nichts, was jetzt irgendwie beim Hausarzt gemacht wird. Aber langfristig wäre natürlich so ein Bluttest oder so ein Marker gut, den man nachweisen kann, damit eben dann auch, dass man weiß, okay, man hat es wirklich oder man hat es eben nicht.
Seit wann kennt man diese Diagnose denn überhaupt?
Ja, also das Lipödem selber kennt man schon seit 150 Jahren. Da wurde das schon das erste Mal beschrieben, auch von Wissenschaftlern und publiziert in den USA. Also diese Fettgewebsveränderung, die kennt man schon sehr, sehr lange. Aber das wurde halt immer ignoriert. Es hatte ja eigentlich keine große Auswirkung auf die Menschheit. Und man muss auch sagen, wir haben in Europa bis vor 100 Jahren komplett anders gelebt. Wir hatten keine Zentralheizung, wir hatten Hungersnöte, wir hatten Kriege, Weltkriege, wir haben ganz andere Sorgen gehabt. Und erst jetzt mit dieser Überernährung, sage ich jetzt einfach mal, also dieser vielen Kalorienzufuhr, die wir tagtäglich haben und gegen die wir uns eigentlich schützen müssen und auch, dass es überall warm ist bei uns in den Zimmern, das bedeutet natürlich, dass wir auch viel, viel mehr und schneller diese Fettzellen bemerken, weil die sich natürlich sehr gut und resistent verhalten und die waren früher ein Vorteil sicher in Mitteleuropa und Nordeuropa, wo es eher kälter war. Und das ist ganz interessant. Also wir wissen, dass es verschiedene Länder gibt, in denen das eben nicht vorkommt, das Lipödem. Also ich sage jetzt nicht komplett generell Asien oder Afrika, aber es sind einfach, gerade auch wenn man so Nord-Süd-Gefälle anschaut, dann sind es eben tatsächlich so Mitteleuropa, Zentraleuropa, Nordeuropa und auch da ausgewanderte Teile der Bevölkerung nach USA, in die kanadischen Regionen. Da sieht man, dass diese Gene sich gehalten haben und dass die jetzt eben diese Probleme machen. Und also ganz, ganz einfach formuliert.
Interessant, ja.
Genau.
Aber auch erschreckend, wenn du sagst, ja, es wurde halt nicht beachtet. Das heißt, jetzt wieder von den Schmerzen ausgehend, die Frauen haben einfach gelitten und das war halt dann so.
Die letzten 50 Jahre war es so. Also meine Oma war ja auch betroffen und wusste es sicher gar nicht bis zum bis zum Tod. Und ich habe mir die Bilder nur angeschaut, weil ich habe es ja von ihr auch geerbt. Und ich habe es dann eben vor über 10 Jahren operieren lassen. Also von dem her und bin seitdem natürlich beschwerdefrei alles und habe mich dem Thema verschrieben. Und da habe ich so ein bisschen recherchiert und habe dann gesehen, okay, meine Oma kam aus einer Alpenregion in Tirol und die hatten keine Zentralheizung bis 1950, glaube ich. Und das ist halt tatsächlich was, wo mir dann auch dieser Zusammenhang erstmal klar wurde, dass ich gesagt habe, okay, was sind Lipidem-Zellen aus dem Labor, wie ich sie jetzt kenne, sind einfach wahnsinnig resistente Fettzellen, vergleichbar wie ein Lipom, also wie so ein Fettgewebstumor. Und der hat sicherlich auch das ein oder andere Überleben gesichert, also für die Frauen mit, weil die ja viele Kinder kriegen mussten und. Also es gab einfach andere Probleme. Aber die Evolution hält ja nicht an und die Entwicklung geht weiter und wir nehmen Hormonpräparate ein, wir nehmen die Pille und das triggert natürlich solche Fettzellen extrem. Und diese Beschwerdesymptomatik, die jetzt, sage ich mal, die letzten 50 Jahre daraus entstanden ist, die haben einfach die Mediziner nicht erkannt, die haben sie nicht verstanden. Und das war eigentlich so oder ist unsere große Aufgabe, dieses Krankheitsbild ins Bewusstsein zu bringen und zu sagen, du musst so nicht rumlaufen, wenn du das nicht willst, wenn du Schmerzen hast, wenn du ein Problem hast. Es ist tatsächlich nicht deine Schuld.
Ja, wir haben schon gehört, es ist oft erblich und kommt eben in hormonellen Umstellungssituationen. Mhm. Das heißt, kann es eigentlich jede treffen?
Nein, also tatsächlich glaube ich es nicht, weil ich die Genetik kenne, wie soll ich so sagen. Wir haben viel im Labor geforscht und auch geschaut, in welchen Geweben kommt es denn vor. Ist es wirklich am ganzen Körper? Ist es an verschiedenen Stellen? Also es ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Krankheitsbild, ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr vielschichtiges Bild. Und das kann man nur sagen, wenn man sich tagtäglich über Jahre und Jahrzehnte damit beschäftigt, so wie ich, und nichts anderes macht, weil jeder andere würde sagen, ja gut, dann lässt er halt das Fett absaugen und fertig. Aber da sind einfach schon so viele Pitfalls auf dem Weg dahin. Und einfach nur ein bisschen Fett absaugen bringt es nicht. Sondern wir wissen heute, dass es einfach spezielle Techniken gibt, die wichtig sind, die standardisiert sein müssen. Und wo einfach dann auch, ich sage jetzt einfach mal blöd, wirklich sehr viel Fett vom Körper entfernt werden muss, damit es nicht wiederkommt. Weil ansonsten ist es wie die Efeuhecke an der Häuserwand, sage ich immer. Wenn Sie ein bisschen was von einem Efeu wegschneiden, ist es schön. Aber davon geht er nicht weg. Und dann wächst er immer weiter, weiter, weiter. Und das ist etwas, was wir heutzutage eben sehen in unseren aktuellen Praxen und Kliniken, dass wir einfach Leute haben, die vor 20, 30 Jahren Fett abgesaugt bekommen haben und eigentlich ein Lipidem hatten, was damals noch nicht bekannt war oder keiner kannte. Und dann heißt es ja, das kommt alles wieder nach dem Absaugen. Nein, es kommt nicht wieder. Es ist einfach diese Stelle wurde nicht vernünftig behandelt, sage ich jetzt mal. Also nicht komplett das Lipidem da entfernt oder die Zellen nicht radikal genug gesaugt. Und das ist eigentlich die hohe Kunst, dass man eben nicht zu viel absaugt, dass man nicht zu wenig absaugt, dass man noch eine Proportion lässt, dass man noch ein ästhetisches Gesamtbild kriegt und dass man der Patientin eigentlich auf so vielen Ebenen hilft. Der Schmerz ist das Erste, was man merkt, aber natürlich langfristig muss auch die Haut und die Ästhetik da zufriedenstellend sein.
Ja, also ich merke schon viele Sachen, die es zu bedenken gilt. Ja. Da kommen wir gleich nochmal zu. Jetzt, wenn ich den Verdacht habe, zu wem gehe ich denn dann? Mhm. Kann der Hausarzt mir schon helfen oder die Frauenärztin? Erkennt das dann jeder oder werde ich oft vielleicht auch weitergeschickt oder abgetan? Mhm. Wie ist das heute?
Also es ist tatsächlich so, dass es ja jetzt diese neuen Leitlinien gibt und auch vom GBA und von den Krankenkassen, von den gesetzlichen gibt es ja hunderttausende Auflagen, die die Patientinnen erfüllen müssen in der Diagnosestellung und in dem Weg zur OP. Das ist ein Riesenpolitikum. Ich erzähle es aber jetzt trotzdem, wie es normal in der Praxis läuft. Also tatsächlich ist es so, dass die Patientinnen meistens selber draufkommen über Social Media oder über eine Freundin oder sie werden angesprochen. Und dann beim Hausarzt trauen die sich das meistens nicht zu fragen, weil der Hausarzt hat keine Zeit. Der hat 5 Minuten pro Patient, fragt, ob man irgendwie Husten hat oder sich am Knie verletzt hat und der geht auf sowas meistens nicht ein, außer er oder sie ist wirklich zufällig drin geschult. Gibt's auch. Und deswegen empfehle ich immer den Gang erstmal zum Phlebologen oder zur Phlebologin. Das heißt, wer ist das? Der Venenarzt. Ja, Venenfachärzte, Lymphologen, Gefäßheilkundler, das sind so die Leute, die sich eigentlich damit auskennen, in erster Linie zu diagnostizieren. Dermatologen auch, nicht immer. Man muss sagen, die Diagnose ist erstmal ein erster wichtiger Schritt für die Betroffenen und es ist eine Ausschlussdiagnose, sage ich immer. Das heißt, wenn ich zu einem Venenfacharzt gehe, dann schaut der erstmal meine Venen an. Und das ist gut so, weil Venen sind super wichtig und sind auch oftmals im Lipödem betroffen. Das heißt, ich habe kaum Lipödeme gesehen, die keine Venenschwäche haben, zum Beispiel. Und das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist, wo ich auch sage, Sie sind da trotzdem an der richtigen Adresse erstmal. Lassen Sie die Venen untersuchen. Und die meisten dieser Fachärzte haben auch so eine Spezialisierung dabei, dass sie das ausschließen können oder sagen können, ja doch, sieht auch nach einem Lipödem aus. Und wenn eben sonst alles gesund ist und man nichts operieren muss an den Venen und nichts machen muss am Herzen und dass die Niere gesund ist, das sind alles so Ausschlussdiagnosen, die es eben gibt. Und dann immer noch dieser Verdacht bleibt, dass man da eine Fettverteilungsstörung hat an den Beinen, dann ist eigentlich oder sollte der Gang direkt zu uns sein. Also wir sind spezialisierte Zentren für Lipidemchirurgie, wir sind Fachärztinnen für plastische Chirurgie oder für Dermatologie oder für Gynäkologie und wir haben uns eben spezialisiert auf diese Erkrankung seit Jahren und Jahrzehnten. Und deswegen sage ich, es ist gar nicht so entscheidend, so einen Gang zu haben von bis, sondern von Pontius zu Pilatus rennen, sondern tatsächlich muss man einfach Glück haben und man kann sich auch sehr gut informieren. Und wie gesagt, es gibt gute Häuser in Deutschland, wo man hingehen kann. In jeder großen Stadt gibt es Zentren für Lipidemchirurgie, die muss man einfach googeln und dann wird einem da auch weitergeholfen.
Hm. Du sagst auch, jedes Lipödem ist anders. Inwiefern das?
Ja, das ist einer meiner Lieblingssprüche, weil, also wie gesagt, ich glaube, ich habe mittlerweile 3000 OPs durchgeführt am Lipödem, also Liposuktionen. Und es ist jedes Mal eine Challenge. Also es ist nie gleich. Es ist auch immer ein neuer Patient natürlich, der oder die ein anderes Beschwerdebild mit sich bringt, aber eigentlich kommen alle wegen demselben Grund. Und jedes Lipödem ist anders. Das bedeutet, nicht bei jedem startet es mit 15 in der Pubertät. Nicht bei jedem ist es in der Schwangerschaft schlechter. Nicht bei jedem ist es in der Menopause weg. Also man kann eben diese ganzen Regeln nicht aufstellen fürs Lipödem. Man muss es immer wieder mit Ausnahmen versehen. Und das ist eben gerade in der Praxis so spannend, wenn man pro Tag, sage ich jetzt mal, 8 bis 10 Lipödem-Patientinnen untersucht, dann haben vielleicht 5 davon Stadium 2 und 3 haben Stadium 3 und eine hat Stadium 1, jetzt mal so grob, aber jeder ist irgendwie anders und jeder hat seine eigene Geschichte und ist individuell. Und das ist mir einfach so wichtig, dass ich sage, es gibt Patientinnen, die haben den Po zum Beispiel extremst betroffen, ja, das Gesäß, weil da ist ja auch Fettgewebe dran und das kann knotig verändert sein. Dann gibt es wieder Patientinnen, die haben das überhaupt nicht. Also die sind wirklich auch inklusive des Pos noch sehr schlank und dann haben nur die Oberschenkel oder nur die Unterschenkel betroffen. Also es gibt verschiedene Typen und Formen vom Lipödem. Und deswegen sage ich, ist es so komplex und es ist so anders, weil man immer auf jede Patientin und jedes Lipödem eingehen muss.
Es kann ja auch an den Armen auftreten, glaube ich.
Mhm. Die Arme sind tatsächlich meistens betroffen. Also ich habe, sage ich mal, 80% der Patientinnen mindestens, wo die Arme betroffen sind. Und wenn sie nicht betroffen waren, dann kommen sie. Also das ist auch so, was man sieht, dass wenn ich eben die Beine zum Beispiel jetzt fertig operiert habe und die Patientin hatte eigentlich keine Schmerzen an den Armen oder hatte keine Probleme und wollte das auch nicht, dann kommt die 1-2 Jahre später und sagt, Frau Dr. Lipp, ich habe jetzt hier aber tatsächlich einen Schub an den Armen bekommen. Und das ist das, was ich meine. Diese Schübe sind da, die gibt es wirklich, die sind immanent. Und die bilden sich die Patientinnen auch nicht ein. Ja, und das Lipödem kann meiner Meinung nach auch am Bauch auftreten, es kann am Rücken auftreten. Wir saugen auch tatsächlich deswegen den ganzen Körper, wenn es nötig ist.
Mhm. Wer kommt denn zu dir? Gibt es, du hast gesagt, es gibt eine Tendenz dazu, dass es immer jüngere Patientinnen sind. Mhm. Glaube ich, auch kommen auch Mütter mit ihren Töchtern.
Ja.
Wer ist das so?
Ganz süße, süße Patienten. Also tatsächlich ist es so, dass die Patientinnen natürlich von den 15-Jährigen bis den 75-Jährigen haben wir alle Patienten dabei, allen Alters. Es gibt auch nicht one fits all, also eine Lösung für alle gibt es nicht. Es wird nicht jeder, der ein Lipödem hat, von uns operiert, weil es nicht muss, also oder nicht will. Das ist einfach auch nicht so, dass man immer sagen kann, die operative Therapie ist die absolut einzige. Wir fangen auch immer mit konservativer Therapie an zu empfehlen. Das heißt, wir sagen den Patientinnen, ihr müsst Flachstrick tragen oder beziehungsweise mal getragen haben vor der OP. Ihr müsst wissen, wie sich das anfühlt. Ihr müsst mal Lymphdrainage gemacht haben. Warum ja, nicht nur weil, also die Lymphdrainage wird das Lipödem nicht heilen, aber tatsächlich ist die Lymphdrainage vor allem postoperativ so wichtig, um das ganze Wasser abzutransportieren, das sich da in diesen Gewebsschichten danach bildet.
Und Flachstrick, das sind?
Also das sind flachgestrickte Strümpfe. Es gibt ja Rund- und Flachstrick. Und Flachstrickstrümpfe sind sehr teuer. Die verschreibt meistens eben dann der Phlebologe schon und muss genehmigt werden bei der Krankenkasse, sowohl privat als auch gesetzlich. Also das ist eine Tortur manchmal, da auch eine gute Sanifee zu finden, eine gute Sanitätshausdame, die einen da richtig ausmisst. Es ist maßgeschneidert eben. Also es ist wirklich ein sehr komplexes Feld und die Patientinnen müssen in dieses Feld ein bisschen eintauchen. Weil ich lasse es nicht gelten, dass man sagt, ja, saug mich einfach ab und fertig. Das so einfach ist es nicht, weil einfach die Beschwerden, es ist eine chronische Erkrankung, die Beschwerden sollten nach der OP weg sein. Man muss aber ehrlich sein und sagen, wir können es nicht versprechen, wir dürfen es nicht versprechen. Und selbst wenn jetzt dieser Druckschmerz und dieser Bewegungsschmerz weg ist, kann es ja sein, dass immer noch Wassereinlagerungen bestehen bleiben, weil die Gefäße einfach schon so lange geschädigt sind. Es kann sein, dass die Patientinnen einfach lockere Haut haben. Es kann sein, dass die Patientinnen da einfach auch andere Beschwerden entwickeln im Laufe der Zeit. Und das wissen wir natürlich noch nicht. Deswegen sagen wir, die konservative Therapie muss einmal gemacht werden und die Patientinnen müssen sich damit beschäftigen.
Ist denn die Diagnose überhaupt eine große Erleichterung, wenn du bestätigst, ja, sie haben ein Lipödem? Was macht das mit der Patientin?
Also das ist eine gute Frage, weil ich ja selber in der Situation war und einerseits, also ich habe danach im Auto geweint, als ich das damals bekommen habe, ich war schon Ärztin, junge Ärztin, aber wie gesagt auch schon wieder über 10 Jahre her und es ist eine Befreiung einerseits, weil man eben weiß, man hat das Kind beim Namen genannt, man kann was dagegen machen, es ist nicht aussichtslos, wenn ich Lipödem habe und ich sage immer, es ist keine schlimme Erkrankung, es ist keine Krebserkrankung, also es ist wirklich eine gutartige Erkrankung, die man behandeln kann und die man auch im besten Fall so behandeln kann, dass man eine Heilung erzielt. Also das ist tatsächlich, kommt eine Heilung nahe, wenn ich einfach gar keine Beschwerden habe in meinem Alltag. Und so war es auch jetzt bei mir in meinen 2 Schwangerschaften. Ich hatte wirklich kaum bis überhaupt keine Beschwerden und hatte zwei ganz normale, unter Anführungsstrichen, Schwangerschaften, wo ich einfach auch 20 Kilo zugenommen habe und dann wieder 20 Kilo abgenommen habe. Also es ist tatsächlich nicht so, dass man so wie vor den Liposuktionen, ich würde es auch immer vor den Schwangerschaften absaugen lassen, ehrlich gesagt, vor den Liposuktionen weiß man immer nie, wie die Schwangerschaften verlaufen. Es kann sein, dass die Patientinnen 20 Kilo zunehmen und das nicht mehr weggeht, ja, und dann massive Schmerzen haben. Und die kommen dann und haben einen ganz großen Leidensdruck. Aber per se könnte man eben sagen, wenn man die Diagnose hat, ist man erstmal erleichtert. Aber andererseits will man natürlich nicht krank sein. Man will die Diagnose nicht haben. Man googelt dann und findet dann ganz groteske Bilder von Elefantiasisbeinen, die man nicht haben will. Und das ist eben etwas, wo ich sage, es ist ein zweischneidiges Schwert.
Ja. Hast du einen Tipp, wie man mit belastenden Kommentaren umgehen kann, vor der OP oder auch danach?
Ganz schwer. Also es kommt tatsächlich auf das soziale Umfeld drauf an. Ich glaube, vermeiden kann man es nie. Und ich glaube, dass also viele Patientinnen sehr sensibel sind bei dem Thema und dass man das wirklich nur mit einem guten Selbstmanagement Jahre davor auch, wie gesagt, schon trainieren muss oder seiner Tochter irgendwie ein gutes Selbstvertrauen geben muss, weil es einfach schon sehr persönlich ist. Und was ich immer finde, was ich so unfair finde beim Lipödem ist, dass man sieht auf der Straße. Also ich gehe durch die Straße und ob jetzt der vor mir Bluthochdruck hat oder nicht, sehe ich ja nicht. Aber ob die jetzt ein Lipödem hat, sehe ich meistens. Und das ist das, was ich sage, es ist einfach so unfair. Man sieht es, man wird gejudged, man wird von außen immer bewertet und das sind halt diese Punkte, die die Patientinnen über die Jahre einfach mürbe machen. Da müssen die noch gar keine Tendenz zur depressiven Verstimmung haben, aber das macht einen einfach mürbe über die Jahre, weil man einfach denkt, es ändert sich eh nichts, egal wie auf was ich verzichte beim Essen, egal wie viel Sport ich treibe, ich kann sowieso nichts ändern. Ich bin dem ausgeliefert. Und diese Opferrolle, aus der muss man raus als Lipödem-Patient. Das ist das ganz, ganz große Thema. Und wenn diese Fettschicht mal weg ist, sage ich immer, wenn das freigelegt ist, dann darf man auch wieder zu seinem wahren Selbst finden. Und das finden die meisten. Und das ist einfach das Schönste, wenn man seine Patienten da auf dem Weg begleiten darf.
Ach, das ist sehr schön. Wir haben jetzt die Behandlungswege schon genannt. Kompression.
Konservativ, genau.
Genau. Und dann die Operation.
Mhm.
Das ist jetzt natürlich auch ein Knackpunkt, dass die Kasse ganz oft eben nicht bezahlt, obwohl ich diesen Leidensdruck habe, obwohl viele, wie du sagst, stark psychisch belastet sind, was ja völlig nachvollziehbar ist. Wie sieht da die Lage aus? Ich glaube, da gab es ja auch Änderungen in letzter Zeit. Was kann man machen?
Korrekt. Ja, also zu den Änderungen muss ich sagen, ganz klar, es ist so ein großer Schritt gewesen von diversen Selbsthilfegruppen, auch von der LIP-LAG-Studie, die gelaufen ist die letzten 6-7 Jahre, wo verschiedene Zentren randomisiert, kontrolliert diese OPs auch durchgeführt haben, wo man dann gezeigt hat, ja, hey, dieses Lipödem kann man operativ gut behandeln. Das war ja davor immer unser großer Kampf, dass wir beweisen, oder es wurde immer auch von vielen Ärzten gesagt, das Lipödem braucht man nicht operieren oder Operation ist keine Option. Also es war so eine Anti-OP-Stimmung tatsächlich in der Branche zu spüren. Und als plastische Chirurgin war das für mich ja immer lächerlich, weil ich einfach gesagt habe, also erstens habe ich es selber gehabt, ich weiß, was die Operationen können und mit einem machen. Und zweitens ist Operieren natürlich meine Leidenschaft. Das heißt, ich war immer Team OP. Und jetzt ist es aber anders, durch diese LIP-LAG-Studie Gott sei Dank auch bewiesen worden, mehr oder weniger, dass man eben zeigt, okay, es ist eine deutliche Beschwerdeverbesserung da durch die Operationen. Die Patientinnen würden das alle sofort wieder machen. Also alle weiß ich nicht, aber tatsächlich ist es einfach ein positives Signal gewesen an die Politik. Und die Politik hat letztes Jahr dann entschieden und hat gesagt, ja, wisst ihr was? Also dann wird das Ganze zur Kassenleistung, sowohl im Stadium 1 und 2 und nicht nur 3. Und das war erstmal für alle Betroffene ein super Signal und eine große Erleichterung. Und jetzt haben die aber ein Jahr lang gebraucht fast, um, das heißt IBM-Ziffern, also das ist eben so Abrechnungscodes, zu formulieren, wo dann die Kassenärzte und die Kliniken wissen, wie viel sie abrechnen dürfen. Und nur mal zum Vergleich, also wie gesagt, eine Lipödem-Operation kostet zwischen 6.000, 7.000 bis zu 10.000 Euro, wenn man es gut macht, wenn man es stationär macht, wenn man es schön macht, wenn man nach allen Regeln der Kunst die Patientinnen eben befreien will in möglichst wenig Sitzungen, dann ist das eine Selbstzahler-Privatleistung. Und die Krankenkassen würden den Kliniken jetzt plötzlich nur 1.000 Euro zahlen pro Operation, also ein Zehntel. Und das deckt natürlich weder Material noch Kostenbedarf, die es gibt. Und deswegen haben wir jetzt eigentlich so ein bisschen geseufzt und haben gesagt, das wird jetzt für viele Patientinnen eigentlich ein Schlag ins Gesicht sein, weil mit den Konditionen kann natürlich keine Klinik wirtschaften, auch keine große Uniklinik. Und das ist eigentlich jetzt wieder so ein Bumerang, dass die meisten Patientinnen das eigentlich privat oder selbst zahlen werden müssen. Mhm. Genau.
Mhm. Du sagtest gerade hoffentlich in so wenigen Sitzungen wie nötig. Mhm. Wie viele sind denn oft nötig? Mit einer scheint es ja nicht getan zu sein.
Genau.
Und wie lange dauert diese OP?
Mhm. Also wir sehen Patientinnen, das ist ein guter Anschlusspunkt an das Thema Krankenkasse, wir sehen Patientinnen teilweise, die 14 bis 16 OPs hatten in Unikliniken und von Kassenärzten und die noch nicht beschwerdefrei sind, die nicht fertig operiert sind und die 14 Mal Narkose hatten oder Teilnarkose. Und das ist etwas, wo ich sage, so soll es nicht gehen. Patientinnen kommen zu uns, also lassen sich dann nachoperieren und sind dann nach 3 Sitzungen beschwerdefrei. Und eigentlich, wenn die gleich gekommen wären, hätten wir es wahrscheinlich in 3-4 Sitzungen erledigt gehabt. Deswegen sage ich also lieber gleich zu einem spezialisierten Zentrum und sich dort eine Zweitmeinung holen oder eine Drittmeinung oder eine Viertmeinung, bevor man sich unter das Messer legt, weil was ist die Gefahr, wenn ich da zu oft ins Gewebe rein operiere und das 10, 20, 20 Mal ist sehr viel, aber sage ich mal 4, 5, 6 Mal da rein operiere an der gleichen Stelle, dann bilde ich natürlich Vernarbungen. Und diese Vernarbungen sind für den nächsten Operateur einfach wirklich schwierig zu lösen und das ästhetische Bild wird niemals so werden, wie wenn sie gleich von Anfang an zu jemandem gehen, der das halt beherrscht. Und das ist eigentlich die große Kunst, das in so wenig Sitzungen wie möglich zu machen, aber dabei so viel abzusaugen wie möglich. Und das sind eben bis zu 10% des Körpergewichts reines Fett, was wir pro Sitzung rausholen.
Was ist nach der OP zu beachten? Ist eine Lifestyle-Änderung nötig? Also inwiefern?
Das ist eine gute Frage und ich werde ketzerisch darauf antworten. Ich sage nämlich nein. Tatsächlich ist es so, dass meine Patientinnen oder unsere Patientinnen bei Panthea einfach so kommen, dass die schon alles richtig machen. Also die machen das, die essen nicht so viel, die haben ausgewogene Pläne, die sind sportlich unterwegs, die gehen dreimal die Woche zum Fitness, zum Yoga, zum Schwimmen. Die können aber damit jetzt nichts ausrichten. Und wenn die das einfach nur beibehalten, ihren Lifestyle, dann merken die schon einfach diesen Major Shift, also diese große Veränderung, weil eben dann endlich dieses Sport, was der Sport was bringt und dieses ich verzichte auf die Schokolade abends und so. Also es bringt dann was und der Stoffwechsel ändert sich. Und das finde ich immer so toll. Bei uns werden die Patientinnen ja auch vermessen mit 3D-Scan und Körperfettanteilen etc. Und dann sieht man, dass durch die OP selber, also nach 6 Wochen kann man das schon messen. Durch die OP wird natürlich ein großer Teil an Fett abgesaugt, aber da geht nicht immer so viel Gewicht weg. Also da gehen auch manchmal nur 3-4 Kilo weg. Das ist gar nicht so der Grund, warum wir das mit dem Gewicht machen. Aber was tatsächlich der Fall ist, ist, dass dieser Stoffwechsel sich durch diese OP, durch diese Absaugung so verbessert und so ändert, dass es die Patientinnen danach leichter haben, einfach ganz normal abzunehmen. Und das bedeutet, dass die auch oftmals dann 10, 20, 30 Kilo weniger haben nach den OPs.
Wow, also allein weil das Fett, das hat alles behindert quasi, ja. Ist leicht formuliert wahrscheinlich.
Richtig.
Und wenn das weg ist, dann geht
ja,
auf einmal ganz
viel
weiter.
Das ist wie so ein Stopper, ja. Und es ist eben auch sehr resistentes Fett. Es ist ein sehr stoffwechselinaktives Fett. Also der Stoffwechsel ist da sehr träge von den Patienten, sagen die immer. Und das war evolutionsbedingt sicher gut, weil wir das gebraucht haben. Aber jetzt brauchen wir es nicht mehr und jetzt müssen wir es loslassen. Und jetzt ist es eben so, dass auch diese ganzen Abnehmspritzen, GLP-1, Ozempic und so weiter, die haben große Dinge in Bewegung gesetzt, die ich gut finde. Aber gegen Sleepödem helfen sie nicht. Also das ist etwas,
ja, interessant, ja.
Was man sagen muss. Ich liebe GLP-1-Analoga, jetzt eben, wie gesagt, auch GP1. Und es kommen die neuesten noch raus nächstes Jahr. Also wie gesagt, das ist super gegen die Adipositas oder für die Adipositas. Und ich habe eben auch sehr viel Erfahrung damit seit 5, 6 Jahren mit diversen Präparaten gesammelt, weil die Patientinnen, die eine Lipidemerkrankung und Adipositas haben, sich ja noch viel schwerer tun abzunehmen. Und die Krankenkassen und auch generell sollte man nicht über einen BMI von 32 absaugen, weil das nicht die richtige Therapie ist. Und jetzt kommen da aber diese armen Frauen mit BMI von 40, 42, 48 und dann sagen sie denen erstmal alle, ja, nehmen sie mal ab. Was machen die? Nix. Und deswegen sage ich, es ist einfach so wahnsinnig toll, dass wir heutzutage diese Medikamente haben, seit circa 5 bis 10 Jahren, die dafür sorgen, dass der Stoffwechsel besser wird, dass eben dieses normale Fett weggeht und dann kommen die Patientinnen nach einem halben Jahr oder Jahr wieder zu uns und sagen, wir haben jetzt 20 Kilo abgenommen, haben jetzt die BMI Richtlinien, die sie brauchen, um abgesaugt zu werden. Und wir tun uns auch leichter, weil lustigerweise das Lipidem-Fett bleibt und diese Fettschicht, die eben sozusagen sehr leicht weggegangen ist, die geht weg. Aber dieses wirkliche, die Schmerzen gehen nicht weg und auch dieses ganz resistente Fett, was so eine Art Liprom ist, das kriegen sie mit dem Ozempic auch nicht weggespritzt.
Ja, spannend eben. Das ist ja so ein Punkt, der auch viel verändert hat eben in der letzten.
Aber ich bin sehr, sehr positiv diesen Medikamenten immer gewesen. Und als eine der ersten in der Branche war ich da sehr aufgeschlossen, weil ich einfach auch diese antiinflammatorische Wirkung so toll finde. Und da muss man sich mal einlesen. Habe ich auch schon Vorträge dazu gehalten. Es ist wirklich erstaunlich, was die alles können. Und deswegen, klar, Lipödem ist auch eine inflammatorische Erkrankung. Das heißt, im Körper, im Fettgewebe sind stille Entzündungen, Entzündungsreaktionen, weil der Körper das ja da nicht haben will und versucht abzubauen. Und das führt auch zum Teil zu diesen Schmerzen. Und das alles zusammen im Zusammenhang zu sehen als Ganzheitliches ist, glaube ich, so die hohe Kunst in der Lipödem-Behandlung.
Ja, da hast du gerade meine Frage, die ich noch stellen wollte, schon beantwortet, was passiert, wenn ich nicht behandle? Also wenn ich vielleicht mit Kompression versuche, aber nicht mit der OP?
Mhm. Boah, das ist eine gute Frage. Also ich habe Patientinnen, die sind 65, sind super sportlich, gehen jeden Tag schwimmen und haben das Lipödem nicht operieren lassen, bis sie 65 waren. Irgendwann kam der Punkt, wo sie dann gesagt haben, jetzt geht's nicht mehr. Es gibt sicher viele Lipödem-Patientinnen, die das Lipödem nicht operieren lassen wollen und nicht müssen, weil sie es mit der Ernährung und mit ihrem Lifestyle-Change und vielleicht auch mit den Spritzen, wer weiß, so gut hinkriegen, dass sie sagen, eigentlich habe ich jetzt kaum mehr Beschwerden, ich habe kaum mehr Schmerzen und es ist alles gut. Das kann viele, viele Jahre gut gehen, es kann aber auch irgendwann kippen. Und das ist das, was wir eben, wo wir alle nicht drinstecken und auch den Patientinnen dann sagen müssen, es kann sein, dass sie irgendwann die OP brauchen, es kann aber auch sein, dass sie es nicht brauchen. Und wen operiere ich nicht? Ich operiere Patienten nicht, die im Stadium 1 sind und wo man vielleicht überhaupt kaum noch Schmerzen hat, die aber eine Angst haben.
Es gibt drei Stadien.
Genau, drei Stadien. Und im Stadium 1 kommen eben dann auch manchmal Patientinnen, die die Töchter sind von Müttern, die ich operiert habe und die jetzt schon unbedingt die OP haben wollen, weil sie sagen, ich will nicht, dass es so schlimm wird wie bei der Mama oder bei der Oma. Und das kann ich total verstehen und das ist auch was, was ich sehr ernst nehme und ich die auch gerne operiere. Aber manche sind einfach zu ängstlich und haben dann wirklich kaum ein Fett an, also sind super schlank, haben kaum Fettanteile, die man operieren kann und haben auch keine Schmerzen. Und denen muss man vertrösten und muss sagen, es kann sein, dass die Schmerzen kommen, dann operieren wir sie natürlich. Es kann aber sein, dass es auch nicht kommt und es kann sein, dass es gar nicht kommt oder so bleibt. Und das ist so ein bisschen das, weshalb ich sage, ich habe keine Kugel in der Praxis, wo ich reinschaue und sage, in 5 Jahren werden sie zu uns kommen wieder. Aber tatsächlich ist es so, dass natürlich eine gut gemachte Operation im Stadium 1 und 2 enorm, enorm helfen kann, weil es den Patientinnen schon in frühen Jahren diesen Leidensdruck nimmt und diese psychische Belastung einfach reduziert.
Mhm. Ab wie vielen Jahren kann man diese OP überhaupt machen?
Ich mache es ab 18. Darunter mache ich es nicht, aus rechtlichen Gründen. Und ich sehe aber Patientinnen eben mit 15, 16, 17 schon. Und da beobachten wir immer, da gebe ich aber Lifestyle-Advice. Also wie gesagt, sie müssen einfach aufs Gewicht achten, dass es nicht hochgeht, beweglich bleiben. Das sind die meisten ja mit 17, Gott sei Dank noch. Und dann mit 18, ab 18 kann man es operieren tatsächlich. Mhm.
Du hast auch ein Buch geschrieben, Fett ist nett,
ja,
vor einiger Zeit. Das braucht noch Erklärung, finde ich.
Ja.
Was ist damit gemeint? Vielleicht ein versöhnlicher
Gerne.
Ausklang.
Das wird gerade ins Chinesische übersetzt, lustigerweise. Also die Chinesen finden es anscheinend ganz toll. Der Titel wurde tatsächlich sogar vorgegeben und geht in dem Buch eigentlich um Fett, das Fettgewebe als Wissenschaftsthema. Und das verständlich erklärt, so ähnlich wie Darm in Charme, dass man den Menschen beibringt, okay, Fett ist nicht böse, Fett ist nett. Man kann mit Fett für sich einiges erreichen. Und es ist ja auch so, dass im Fettgewebe ganz viel Botenstoffe und Hormone gespeichert werden, die super mega wichtig sind.
Anna, vielen Dank für die Aufklärung zu dem Thema, das ja oft mit Vorurteilen behaftet ist. Also ich glaube, wir haben heute, hoffe, vielen betroffenen Hörerinnen helfen können. Und wichtig ist, früh zu kommen, am besten zu dir.
Und nicht die Hoffnung verlieren, das ist das Allerwichtigste. Kopf hoch.
Ja.
Es gibt eine Lösung meistens, in allermeisten Fällen.
Danke, dass du da warst.
Sehr gerne, Annette. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, super. Und nächste Woche kommen wir mit einem neuen, hörenswerten Gespräch. Es lohnt sich einzuschalten.